Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben gerade Feiertage für die Literatur. Es gibt haufenweise wichtige Preise. Gestern der Booker-Preis in London, den Bayerischen Buchpreis gab es in München auch gestern. Am Mittwoch schon den National Book Award in den USA. Und jetzt am Wochenende wird bei uns auch noch der Self-Publishing Award vergeben. Hier geht es gleich um den Gewinner des Booker-Preises und um andere beeindruckende Bücher von der Booker-Shortlist. Sie haben es gerade in unseren Nachrichten gehört. Gestern wurde ein Debütroman in London mit dem Booker-Preis ausgezeichnet, also mit dem Literaturpreis in der englischsprachigen Welt. Von Douglas Stewart ist der Roman, und das ist wieder so eine Geschichte. 32 Verlage haben diesen Roman abgelehnt. Douglas Stewart hatte 10 Jahre daran gearbeitet und dann kriegt dieser Roman den Booker-Preis. Und die Vorsitzende der Preisjury, Margaret Busby, die sagt dazu, dieser Roman ist dazu bestimmt, ein Klassiker zu werden. Also vom abgelehnten Buch zum Klassiker, das ist meine Karriere. Und so hat Douglas Stewart gestern reagiert auf diese Nachricht.
Sorry, I'm absolutely stunned. I didn't expect that at all.
Also er war fassungslos über diese Auszeichnung. Und das hier hat er unter anderem über seinen Roman gesagt.
Shuggie Bain is a love story. It's really looking at that sort of unconditional, often tested love that children can have for flawed parents.
Also es ist eine Liebesgeschichte. Es geht um die bedingungslose Liebe, die Kinder für ihre gestrauchelten Eltern haben können, sagt Douglas Stewart, der Booker-Preisträger 2020. Und ich bin jetzt verbunden mit der Autorin und Verlegerin Zoe Beck, die einige Bücher von der Booker-Shortlist schon gelesen hat. Die sind alle noch nicht auf Deutsch erschienen. Seien Sie willkommen, Frau Beck.
Guten Morgen.
Also Shuggie Bain ist es geworden von Douglas Stewart. Was sagen Sie denn zu dem Roman und zu der Auszeichnung?
Also ich persönlich war ein bisschen überrascht, weil ich nämlich eigentlich nicht den ganzen Buchmachern und Wettquoten geglaubt habe. Ich hatte eine andere Favoritin. Aber ich habe mir Douglas Stewart ja auch durchgelesen und ich muss sagen, es ist wirklich ein ganz besonderer Roman, der eben über diese, was Sie eben schon gesagt haben, unglaublich zarte Liebes- und schwierige Liebesbeziehung zwischen Mutter und Sohn dann auch berichtet. Eine Mutter, die alkoholkrank ist und die dann auch daran stirbt und die eigentlich ihre Kinder total vernachlässigt. Und trotzdem können Kinder nicht anders, als dann doch so eine Mutter bedingungslos dann auch zu lieben. Und es spielt in den 80er Jahren, in denen Douglas Stewart ja auch aufgewachsen ist. Das ist dieses sehr arme Thatcher Großbritannien, wo es in Schottland und gerade in Glasgow nochmal eine Nummer härter war als in vielen anderen Teilen des Landes. Und auch diesen Hintergrund, diese Armut und diese Gegensätzlichkeit, die in einer Stadt wie Glasgow dann auch herrscht, die beschreibt er da ganz, ganz wundervoll.
Ich weiß, dass Sie noch von einem anderen Buch angetan sind, das auf der Shortlist für den Booker-Preis stand. Ein Buch, in dem es jetzt nicht um Mutter und Sohn geht, aber um Mutter und Tochter. Also vielleicht in der Hinsicht verwandt. Was ist das für ein Buch?
Das ist Burnt Sugar von Avni Doshi, eine indischstämmige Autorin, die unterscheidet sich insofern ein wenig davon, als dass diese Mutter eben nicht aus diesen ganz armen Arbeiterklasse-Verhältnissen kommt, sondern es eher um es ihren sehr reichen Eltern dann doch irgendwo heimzuzahlen, dann zwischendurch immer so tut, also als sie noch etwas jünger ist, setzt sie sich auf die Straße und bettelt und solche Sachen. Und die kriegt dann eben auch ein Kind, besagte Tochter, und kümmert sich eben auch nicht so, gibt ihr auch nicht das Zuhause, was sich Kinder eigentlich dann auch wünschen. Spannend wird es, als diese Mutter dann Alzheimer bekommt und die vernachlässigte Tochter dann eben doch nicht anders kann, als zu sagen, ja, ich habe nun mal diese Beziehung zu dieser Frau, ich muss mich irgendwie um sie kümmern, und die beiden gehen dann auf eine gemeinsame Reise und kommen sich dadurch auch auf eine ganz besondere Art und Weise dann wieder näher. Also diese Eltern, diese besonderen Eltern-Kind-Geschichten scheinen dieses Jahr dann doch einen gewissen Trend zu haben.
Und ein Trend war ja auch bei der Shortlist, also es waren viele Debüts drauf, es waren besonders viele Frauen drauf, 4 Frauen, wenn ich es jetzt richtig sehe.
4 Debüts, 4 Frauen, wobei das nicht deckungsgleich war, ja.
Ja, also doch eine besondere Zusammenstellung in diesem Jahr, oder?
Absolut, und auch also eine so diverse Liste. Da hat ja dann auch die Sprecherin, die Vorsitzende der Jury gesagt, es gab in den letzten 50 Jahren auch in der Jury-Zusammensetzung nicht so eine große Diversität wie beispielsweise in den letzten 5 Jahren. Also da hat sich auf dem Buchmarkt und da hat sich auch bei den Preisvergaben jetzt tatsächlich in den letzten paar Jahren eine ganze Menge getan.
Und ich weiß noch, dass Sie von einem Buch auf der Liste richtig groß begeistert waren, The Shadow King. Noch ein Satz dazu, warum sind Sie davon so begeistert?
Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich die Autorin Mahsa Mengistu zwar nicht live und in echt kennengelernt habe, aber dann doch zumindest live via Zoom in einem Gespräch dann erlebt habe und da ganz, ganz bezaubert und angetan war einmal von ihr und dachte, was für eine kluge Frau das doch ist und habe mir dann natürlich auch ihren Roman besorgt, eben den Shadow King. Und da erzählt sie einmal von etwas, was uns so gar nicht geläufig ist, nämlich dass Mussolini in Äthiopien einfallen wollte, also der Krieg von Äthiopien gegen die Italiener. Und das erzählt sie dann aus der Sicht der Frauen. Dafür hat sie jahrelang recherchiert und auch viele Fotos gesucht und viele Tagebuchaufzeichnungen von Soldaten versucht, auf Flohmärkten und so weiter zu finden, um eben diese Perspektive, auch die Perspektive der Frauen dann darstellen zu können.
So, Rebecca, wie schön, dass wir mit Ihnen jetzt auch auf die Vielfalt dieser Liste kurz zumindest schauen konnten, auf 3 Bücher. Der Booker-Preis ist gegangen an den Autor Douglas Stewart und seinen Roman Shaggy Bane. So, Rebecca, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gerade waren wir beim britischen Booker-Preis. Jetzt wollen wir mal vorausschauen. Sonntag wird der Self-Publishing-Buchpreis vergeben. Wir reden gleich mit Mira Valentin. Sie steht mit ihrem in Eigenregie publizierten Roman Nordblut, Wölfe wie wir, steht sie auf der Shortlist für diesen Self-Publishing-Buchpreis. Aber wir wollen uns zuerst mal anschauen, wie funktioniert das denn mit dem Selbstbücher herausbringen? Das erklärt Ihnen Franziska Walser.
Wer schreibt und gelesen werden will, der hat heute 2 Möglichkeiten. Erstens das Buch an einen Verlag schicken und sehr, sehr viel Glück haben. Die Chance, dass ein unverlangt eingesandtes Manuskript veröffentlicht wird, liegt um die 2%. Oder zweitens einfach das Manuskript samt Cover bei einem E-Book-Anbieter hochladen, den Preis selbst festlegen und schon ist das Buch verfügbar. Sogar als echtes gedrucktes Buch. Print on Demand macht es möglich.
Man kann nicht mehr sagen, das gibt es jetzt nur als irgendein Nischenprodukt oder nur als E-Book. Also gedruckte Bücher sind überhaupt kein Problem.
Jeanette Lagalle veröffentlicht ihre Bücher, vor allem Fantasy- und Historienromane, seit 2015 im Selbstverlag. Und sie ist Geschäftsführerin des Self-Publishing-Verbandes. Der Verband ist Sprachrohr und Netzwerk der wachsenden Self-Publishing-Szene mit rund 800 Mitgliedern. Die Zahl der Selbstverlegerinnen und Selbstverleger dürfte aber deutlich höher liegen. An der Branchenumfrage, die jedes Jahr auf der Website selfpublisherbibel.de veröffentlicht wird, haben 2020 knapp 2000 Autorinnen und Autoren teilgenommen. Wer selbst verlegt, hat alle Freiheiten. Ob Cover, Preis, Veröffentlichungstermin oder Grammatik, niemand redet einem rein, wenn man das nicht möchte. Diese Freiheit bedeutet aber auch, es fallen viele Aufgaben an, die sonst der Verlag übernimmt.
Zum Beispiel Marketing ist ein Riesenthema, weil die Self-Publisher müssen ihre Bücher ja selber vermarkten, selber bekannt machen und an den Mann / an die Frau bringen. Und ein weiterer Teil ist auch diese verschiedenen Möglichkeiten der Veröffentlichung.
Der Self-Publisher-Verband unterstützt die Autorinnen und Autoren hier mit Informationen und Fortbildungen. Denn der Markt wächst und mit ihm die Möglichkeiten. Generell gilt fürs Self-Publishing, die Buchpreise sind niedriger, die Margen aber deutlich höher als im konventionellen Buchmarkt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch für 3,99 reinsetze, also 3,99 ist dann der Bruttopreis, und dann verdiene ich an diesem Buch noch 2,58 €.
Das klingt nach kleinen Beträgen, läppert sich aber schnell. In der Self-Publishing-Umfrage 2020 geben immerhin 7% der Befragten an, dass sie mit ihren Büchern pro Monat über 2.000 € verdienen. Demgegenüber stehen 50%, die pro Monat maximal 50 € verdienen. Christian Milkus, Pressesprecher der Self-Publishing-Plattform ePubli, beobachtet zunehmend ein Auseinanderdriften innerhalb der Self-Publishing-Szene.
ich würde lügen, wenn ich sage, alle werden professioneller. Klar, es gibt immer noch viele, die machen das einfach nur als Hobby. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben schon die Autorinnen und Autoren, die wirklich etabliert sind, die genau wissen, wie es funktioniert. Die haben schon quasi ihr eigenes festes Team, also Lektorat, Covergestaltung. Und es gibt wirklich schon viele, die davon auch wirklich leben können.
Und noch etwas zeigt die Umfrage innerhalb der Szene. Das Geld wird mit Genre-Literatur gemacht. Romance, Erotik, Fantasy, Krimis oder Science-Fiction. Vielleicht liegt es auch daran, dass Self-Publisher immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Anders als zum Beispiel in Amerika haben es selbstverlegte Bücher in Deutschland schwer in den Feuilletons und Buchhandlungen, sagen Jeanette Lagalle und Christian Milkus.
Also die Zeitungen und Feuilleton-Teile sträuben sich im Moment noch gegen Self-Publisher, weil dort halt wirklich einfach noch in den Köpfen ist, die können alle nichts und das ist keine Literatur in dem Sinne.
Ich würde sagen, das ist einfach ein Prozess, der noch eine Weile braucht. Früher war Self-Publishing auf jeden Fall noch sehr verschrien. Inzwischen machen so viele Self-Publishing, die locker auch in einem Verlag veröffentlichen können, die ja teilweise sogar auch von Verlagen kommen, die aber sagen, wir möchten es nicht mehr über einen Verlag machen. Wir genießen die kreative Freiheit, die gestalterische Freiheit, die wir dabei haben.
Wer weiß, vielleicht geht der Deutsche Buchpreis 2030 an ein Buch aus dem Selbstverlag. Bis dahin vergibt die Branche ihre eigenen Preise. Zum Beispiel dieses Wochenende den Self-Publishing-Buchpreis.
Und diesen Preis könnte Mira Valentin kriegen, mit der wir jetzt verbunden sind. Hallo Frau Valentin.
Hallo Herr Mayer, danke für die Einladung.
Sie sind selbst seit 2017 als Selbstverlegerin aktiv und haben seitdem unglaubliche 300.000 Stück verkauft. 300.000 E-Books, das ist vor allem Ihre Fantasy-Saga Enyador, aber auch andere Bücher. Über Amazon haben Sie die verkauft. 300.000 Bücher, da können Sie der Preisverleihung wahrscheinlich ganz gelassen entgegensehen. Brauche ich sowieso nicht mehr den Preis, oder?
Na, ganz so gelassen ist man da tatsächlich nie. Denn es ist ja schon, also es ist eine große Ehre, sowas zu gewinnen. Und man sitzt da dann tatsächlich vor dem Livestream oder wo auch immer. Mittlerweile ist ja alles Livestream in diesem Jahr und bippert da sehr. Und das tue ich auch jetzt vor Sonntag.
Bringt dieser Preis denn einen Schub bei den Verkäufen? Beim Deutschen Buchpreis ist das ja eindeutig so. Ist das beim Self-Publishing Award auch so?
Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe schon 2 Self-Publisher-Preise gewonnen. Man hat da schon einen kleinen Effekt gemerkt, aber tatsächlich, glaube ich, funktioniert der Markt ein bisschen anders.
Mhm. Ihr Weg ist ja interessant. Sie waren mit Ihrem ersten Buch bei einem Carlsen Verlag, also bei einem bekannten, etablierten Verlag. Dann haben Sie sich aber entschieden, Ihre Bücher lieber selbst herauszubringen. Warum das?
Ja, ganz genau. Das ist eher ein ungewöhnlicher Weg, den ich da gegangen bin. Aber der Grund war tatsächlich die im Beitrag auch schon angesprochenen Freiheiten. Also mir war es wichtig, ich bin seit vielen Jahren auch zuvor dann schon Journalistin gewesen und freiberufliche Journalistin. Da ist man es gewöhnt, Freiheiten zu haben. Und es war mir wichtig, mein Cover selbst machen zu können, meinen Klappentext selbst machen zu können, meinen Lektor selbst auszusuchen. Also tatsächlich mache ich diese Dinge nicht ganz selbst, sondern das sind alles externe Mitarbeiter, die ich mir aber eben heraussuche und dann selber entscheiden kann, wem gebe ich welchen Auftrag.
Wir haben ja gerade schon gehört, die Margen sind höher. Also Sie kriegen einen höheren Anteil am Verkaufspreis, als das jetzt eine Autorin bei einem Verlag kriegen würde. Beim Verlag damals haben Sie, glaube ich, 30% der Einnahmen gekriegt. Wie viel Prozent kriegen Sie denn jetzt, wenn Sie selbst publizieren?
Ja, also wir sprechen da jetzt natürlich gerade von E-Books, weil bei Taschenbüchern ist die Marge tatsächlich niedriger als diese 30%. Aber die E-Books sind ja auch das, wovon wir Self-Publisher leben. Ich bekomme jetzt anstelle der 30% 70%. Und das hat die Jeanette Lagalle im Beitrag ja auch schon gesagt. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Man muss natürlich dann auch sehr viele E-Books verkaufen, um die ursprüngliche Investition wieder reinzubekommen. Denn ich gebe auch für jedes Buch, das ich produziere, erstmal 3.000 Euro aus für die ganzen professionellen Mitarbeiter, die mir da zuliefern, also Cover, Lektorat etc. Und wenn man dann 3,99 Euro verlangt, muss man auch hohe Summen, also hohe Anzahl von E-Books verkaufen, um das dann auch wieder reinzubekommen und Gewinn zu machen.
In Ihrem Fall hat es ja offenbar super funktioniert. Aber wenn jetzt ein Angebot käme von einem Verlag, ein vernünftiges Angebot, würde es Sie vielleicht doch wieder zurücklocken oder ist es zu spät?
Es ist tatsächlich zu spät. Also mit dem Erfolg von Enyador kamen dann diese Angebote natürlich auch. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe dann aber zu rechnen angefangen und bin zu dem Schluss gekommen, dass sich das finanziell für mich nicht lohnen würde. Und zusätzlich würde ich ja meine Freiheiten aufgeben. Und da muss ich sagen, wenn ein Buch nicht erfolgreich ist und der Verlag hat das sozusagen verbockt, dann kann ich da ganz schlecht damit leben. Wenn ich aber selbst daran schuld bin, dann kann ich das eher akzeptieren und sagen, ich habe was falsch gemacht, ich muss was ändern beim nächsten Buch, ich habe die Leser nicht erreicht. Also die Freiheit ist tatsächlich das Allerwichtigste, warum ich tatsächlich nicht mehr zu einem Verlag zurückgehen würde.
Apropos Leserinnen und Leser erreichen, Sie vermarkten Ihre Bücher auch sehr aktiv. Das ist eben auch so eine Aufgabe, die sonst der Verlag eher übernehmen würde. Das machen Sie auch alles selbst. Also vor allem sind Sie da bei Facebook und Instagram unterwegs, kriegen viele Kommentare zu Ihren Büchern. Schreiben Sie da immer zurück? Nimmt das einen großen Teil auch Ihrer Arbeit für Ihre Bücher ein?
Ja, das nimmt tatsächlich einen sehr großen Anteil meiner Arbeitszeit ein. Ich schreibe fast immer zurück, in der Regel, wenn es sich irgendwie machen lässt. Und neben dem Social-Media-Konzept gibt es natürlich dann auch noch für uns Self-Publisher die Möglichkeit, auf Messen aufzutreten, was ich auch mit innerhalb eines Autorentrios mache. Also wir haben zusammen einen Stand auf den Buchmessen, die Weltenbauer heißen wir. Und ich trete vielleicht dadurch auch noch so ein bisschen hervor, dass ich mich grundsätzlich in einem Cosplay, also einer zum Buch passenden Verkleidung zeige. Das ist so ein bisschen mein Branding jetzt auch als Autorin und so kennt man mich. Das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen bekannter gemacht.
Und wie sehen Sie dann aus, damit wir uns das mal vorstellen können?
Da ist alles dabei, von der Krähe über den Drachen, über die Prinzessin und aktuell bin ich eigentlich immer eine Wikinger-Walküre.
Weil Ihr neues Buch, mit dem Sie auch nominiert sind, Nordblut, Wölfe wie wir, eben in dieser Welt, in der Wikingerwelt spielt. Ja. Was mich interessiert, Ihr wichtigster Geschäftspartner ist ja Amazon. Sie veröffentlichen da auf der Kindle-Plattform. Amazon ist ja fast ein Monopolist, was jetzt Online-Buchhandel angeht, der viel kaputt gemacht hat, auch in der Buchbranche. Wie ist denn diese Zusammenarbeit für Sie?
Naja, ich bin da natürlich auf der Seite, die davon profitiert. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Also ich bin sogar mit den E-Books exklusiv bei Amazon. Die gibt es gar nicht auf anderen Plattformen. Die Taschenbücher allerdings habe ich da ausgeklammert. Die gibt es tatsächlich überall. Die können auch über den Buchladen bestellt und bezogen werden. Die Zusammenarbeit mit Amazon ist für mich positiv und auch sehr gut. Also es ist tatsächlich dann so, wenn man mal eine gewisse Anzahl von Büchern verkauft hat, dann bekommt man da auch einen Slot mal auf der Messe und kennt die Leute und wird zu Gesprächen eingeladen. Das ist dann natürlich für einen Self-Publisher auch von Vorteil.
Und das klingt jetzt alles so super bei Ihnen, wenn jetzt eine junge Autorin auf Sie zukäme und fragen würde, Sie bei Ihrer Erfahrung, ich will auch Bücher rausbringen, soll ich das lieber als Self-Publisher machen? Würden Sie sagen, ja, unbedingt?
Da bin ich tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Also noch vor 1-2 Jahren habe ich da grundsätzlich auf die Frage mit ja unbedingt geantwortet. Mittlerweile sehe ich, dass es schon immer schwieriger wird, als Self-Publisher Fuß zu fassen. Denn es gibt eine unglaubliche Menge, speziell an E-Books bei Amazon. Und die Gefahr, 3.000 Euro in ein Buch zu investieren und dann komplett unterzugehen und nach 3 Tagen nicht mehr in der Sichtbarkeit zu sein, die ist natürlich schon da. Die ist wahrscheinlich sogar recht hoch. Also wenn man sich das leisten kann und sagen kann, gut, dann notfalls ist es eben so, dass ich damit Geld verliere, aber ich habe es trotzdem gern versucht, dann soll man das unbedingt machen, denn es ist eine tolle Chance, eine tolle Möglichkeit. Aber es kann eben auch schief gehen und deswegen, da muss man sich darüber bewusst sein.
Jetzt wüsste ich zum Schluss noch gern, Sie sind außerdem auch noch für einen anderen Preis nominiert. Wir haben so viele Preise heute. Krefelder Fantastikpreis. Das bedeutet Ihnen, glaube ich, auch besonders viel, oder?
Ja, das bedeutet mir wirklich sehr viel, vor allem, weil es eben gerade um das Buch Nordblut geht. Also das ist ein Buch, in das ich unfassbar viel Recherchearbeit gesteckt habe und auch Recherchereisen gemacht habe. Und ich bin da jetzt bei dem Krefelder Fantasy-Preis auf der Longlist. Und da sind halt wirklich große Verlags-Bestseller-Autoren wie Eschbach und Heitz dabei, was natürlich für mich jetzt eine besondere Ehre ist, da als Self-Publisher ebenfalls auf dieser Liste zu stehen.
Also Mira Valentin, wir haben es gehört, gleich für 2 Preise nominiert, jetzt mit ihrem neuen Roman Nordblut, Wölfe wie wir. Dann sage ich mal alles Gute erstmal für Sonntag und dann auch für den Krefelder Fantastikpreis. Und vielen Dank für das Gespräch, Frau Valentin.
Herzlichen Dank.
Und dann habe ich hier noch einen Preis in petto, dann ist aber für heute, glaube ich, erstmal wieder gut. Gestern Abend, ich habe es schon erwähnt, wurde der Bayerische Buchpreis verliehen, Literatur und Sachbuch. Und die Preisträger sind Ulrike Dräsner mit ihrem Roman Schwitters. Und in der Kategorie Sachbuch ist der Preisträger Jens-Malte Fischer mit seinem Buch über Karl Kraus. Gespräche mit den beiden finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Dichterin Marina Tsvetajewa, die ist von vielen ihrer Kollegen sehr bewundert worden, von Boris Pasternak zum Beispiel, von Anna Achmatowa oder auch von Rainer Maria Rilke. Marina Tsvetajewa wurde 1892 in Moskau geboren. Mit 18 schon hat sie ihren ersten Gedichtband veröffentlicht, sofort Aufmerksamkeit erregt damit. Sie hat sich später gegen die bolschewistische Revolution gestellt, musste deshalb ins Exil gehen, hat dort in bitterster Armut gelebt. Deshalb ist sie zurückgekehrt mit ihrer Familie in die Sowjetunion mitten im Stalin-Terror. 1941 hat sie sich in der Sowjetunion das Leben genommen. Und in der Marina Tsvetajewa-Ausgabe des Surkamp-Verlags ist jetzt der Band Lichtregen erschienen. Das ist ein Band mit Essays und Erinnerungen. Und der Kritiker Helmut Böttiger hat diesen Band für uns gelesen. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Tag.
Warum wurde denn Marina Tsvetajewa so bewundert von berühmten Kollegen und auch natürlich von Leserinnen und Lesern?
Ja, wegen ihrer Leidenschaft. Sie war ein leidenschaftlicher Mensch, eine leidenschaftliche Dichterin. Und das hat sie bis ans Ende ihres Lebens so gehalten. Also auch in den bitteren Jahren des Exils hat sie sich rein der Dichtung verschrieben, hat sich mühsam, knapp finanziell über Wasser gehalten mit kleinen Essays, von denen wir in dem Buch auch einige haben. Und dieses Ungestüm, dieses Unberechenbare und der Dichtung Verschriebene, das hatte für Zeitgenossen eine magische Wirkung. Und sie wirkt auch heute, da sie auch eine bisexuelle Komponente hatte. Also sie ist anschlussfähig für heutige Wahrnehmungen.
Und dieser Band jetzt mit Essays und Erinnerungen, können Sie da vielleicht mal einen Text herausgreifen und uns zeigen, wie und wovon Marina Tsvetajewa da schreibt und wie da vielleicht auch diese Leidenschaft zu sehen ist?
Ja, der vielleicht längste Text ist der über Valery Bryussow. Das war ein damals sehr maßgeblicher Kritiker und Funktionär und Organisator. Das ist ja so, dass zu Lebzeiten diese Funktionäre wahnsinnig wichtig sind und wenn sie tot sind, hat sie jeder vergessen. Damals waren die Funktionäre allerdings so Dichter, die es allerdings als Dichter nicht ganz geschafft haben. Und das zeigt Tsvetajewa sehr schön auf an diesem Fall. Das war ein klassischer Opportunist, der als im Symbolismus groß geworden ist als Lyriker und dann aber die Seiten gewechselt hat bei den Bolschewiki. Und sie hat viele Erinnerungen an ihn. Schon als sie ihren ersten Gedichtband hatte, hat sie mit ihm Kontakt gehabt und beschreibt auch sehr anekdotisch, sehr schön, wie sie in einer Buchhandlung getroffen hat und dass er so eine gravitätische, wichtigtuerische Ausstrahlung hatte. Sie konnte ihn von Anfang an nicht leiden und er sie auch nicht. Und sie beschreibt dann die Mechanismen des Funktionärs bei einer Lesung, eine Nacht der Dichterinnen, die er organisiert hat, dann schon nach der Oktoberrevolution. Und sie zieht sehr über ihn her, macht sich aber allerdings auch über seine Bedeutung keine Illusionen. Und wenn sie dann Verse zitiert von ihm, zum Beispiel »Voran, mein Traum, du treuer Ochse«, dann läuft sie zur Hochform auf und sagt, nie war er so wahrhaftig wie mit dieser Zeile, weil Ochse, das geht schon vom Symbolismus vom Russischen hin zum Sowjetregime. Also das ist sehr amüsant.
Das überrascht mich jetzt, weil ich kannte Marina Tsvetajewa nur so als leidenschaftlich Schwärmende, aber dass sie auch leidenschaftssatirisch und angriffslustig sein konnte, war mir ganz neu. Und geht es in diesen Texten um viele solcher Zeitgenossen, mit denen sie sich auseinandersetzt, an die sie sich erinnert?
Ja, also der Hauptteil dieses Buches besteht aus Erinnerungen an Zeitgenossen. Sie war ja im Exil, hat sich natürlich von der russischen Seele nie gelöst. Das hat sie ja ausgemacht, dieser emphatische Literaturbegriff der russischen Tradition. Und sie beschreibt vor allem auch ihren Förderer Max Woloschin. Sie erfährt Anfang der 30er Jahre, dass er gestorben ist und schreibt einen ganz langen Erinnerungstext, wie er sie gefördert gefördert hat. Vor allem die Sommer auf der Insel Grimm im Ort Koktebel werden von ihr wieder evoziert. Da hat der Dichter im Sommer immer eingeladen. Das spielte auch für Zvetajeva eine sehr große Rolle. Von 1911 bis 1917 war sie da auf Koktebel. Und sehr interessant aus heutiger Sicht sind auch ihre Erinnerungen an Ossip Mandelstamm. Der ist ja mittlerweile in Deutschland auch sehr berühmt durch Paul Celan, durch Ralf Dutli. Und sie hatte mit Mandelstamm irgendeine Art von Affäre, die aber nicht ganz klar wird auf dieser Insel Grimm in Koktebel. Und es gibt zwei Texte über ihn, die irgendwie sehr seltsam sind, weil sie auf der einen Seite so einen hohen Dichterton hat und die Dichtung anpreist als das Wesentliche im Menschen überhaupt. Und dann aber auch so etwas Schalkhaftes, unerwartet Neckisches. Man weiß nicht genau, spielt es in der Realität, fantasiert sie da irgendwelche Szenen. Und einmal regt sie sich dann aber wahnsinnig drüber auf, dass ein Feuilletonist im Pariser Exil nicht begriffen hat, dass ein paar Liebesgedichte von Mandelstamm an Zvetajeva gewidmet sind.
Wie ist das überhaupt mit, Sie haben gerade diesen hohen Begriff von der Dichtung erwähnt bei Marina Zvetajeva. Kommt Ihnen das heute so ganz fern und fremd vor, diese Haltung zur Dichtung, die ja auch eine Haltung zur Welt ist?
Ja, da liegen mehrere Epochen dazwischen, wenn man das heute liest. Aber es hat natürlich etwas Mitreißendes. Also sie sagt zum Beispiel über die Funktionäre, auch in der Emigration hatte sie mit Zeitschriftenherausgebern zu tun, dass es für einen Russen immer so war, wer zu Lebzeiten nach Ruhm strebt, der ist verächtlich oder lächerlich. Also die Dichtung ist wirklich etwas, wo man sein Leben drin verschreibt und der Ruhm der Zeitgenossen ist vollkommen unerheblich.
Lichtregen heißt dieser Band mit Essays und Erinnerungen von Marina Zvetajeva, herausgegeben von Ilmar Rakusa im Surkamp Verlag. 900 Seiten hat der Band. 44 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
Straßenkritik.
Mein Name ist Thorsten Basche, ich wohne in Bonn und das Buch, was mich so mein Leben lang begleitet hat, ist von Jurek Becker, Jakob der Lügner. Das habe ich in der Schule gelesen und ich glaube, das war so das erste Buch, wo ich mitbekommen habe, dass Lesen irgendwie Sinn macht oder dass mich das begeistern kann. Und ja, Jurek Becker ist ein DDR-Schriftsteller. Das Buch handelt vom Holocaust, Ghetto, Zweiter Weltkrieg in Polen. Ich glaube, es ist in einem Ghetto in Polen und da gibt es also diese Hauptfigur, diesen Jakob, der erfindet ein Radio für die Ghetto-Bewohner. Was ich ganz gut fand, war auch die Schwere des Themas und dann so eine Leichtigkeit der Erzählung. Ich habe es jetzt schon 20 Jahre oder so nicht mehr gelesen, aber hatte es letztens tatsächlich nochmal in der Hand und überlegt, ob ich es nochmal lesen soll.
Also in Bonn liest Thorsten Basche, beziehungsweise überlegt es noch einmal zu lesen, Jakob der Lügner von Jurek Becker, gibt eine Taschenbuchausgabe im Surkamp Verlag. 10 Euro. Wenn ein Außerirdischer auf die Erde kommt, könnte ja mal passieren. Was sollte der dann wissen über die Erde und über uns Menschen? Das fragt sich ein Junge. Und was er dem Außerirdischen da so schreibt, das steht in dem Buch Lieber Besucher aus dem All von Sophie Blacker. Und dieses Buch ist eine der Empfehlungen, die die Buchhändlerin Anna Morlinghaus für heute für uns hat. Sie kommt von der Berliner Kinderbuchhandlung Krumulus. Seien Sie herzlich willkommen. Hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Also, was sollten die Aliens denn wissen über uns? Was schreibt das Sophie Blackall?
Also Sophie Blackall lässt diesen kleinen Jungen sprechen und der gibt eine sehr, sehr vielfältige, umfassende Einführung. Also es geht um die Beschaffenheit der Erde, um die Tiere, die Pflanzen, das Wetter, ganz viel um die Menschen, also wie wir uns fühlen, wie wir uns kleiden, wie unterschiedlich wir wohnen. Also es gibt dementsprechend keine wirkliche Geschichte in dem Bilderbuch, was ich manchmal schwierig finde, aber hier stört es mich gar nicht, weil wirklich jede Doppelseite so viele ganz klug ausgewählte Details enthält. Da kann man unglaublich lange dazu erzählen. Also es gibt zum Beispiel eine Seite, da sieht man eine große Tafel und Menschen aus der ganzen Welt darum sind versammelt und in der Mitte türmen sich die unterschiedlichsten Gerichte. Und wenn man genauer hinsieht, sieht man auch, wie die Menschen essen. Manche mit der Hand, manche mit Stäbchen, manche benutzen Messer und Gabel und da entstehen ganz viele Gesprächsanlässe. Also es gibt auch so eine Seite über Kleidung. Da sieht man dann, die haben unterschiedliche Sachen an. Und man wird auch so richtig darüber aufgefordert zu überlegen, was haben die an dem Tag vor, was wird jetzt erlebt und so weiter. Also es ein ganz vielfältiges Buch, das einem so ein bisschen die Augen für die Welt öffnet.
Spielt da auch eine Rolle, was wir anstellen mit der Welt? Also Stichwort Klimawandel, Umweltzerstörung und sowas?
Ja, das spielt also nicht direkt in dem Buch, was ich auch irgendwie schätze, weil es ist eben für sehr junge Zuhörer, für Kinder ab 4 Jahren. Und ich finde, da sollte man auch nicht so sehr die Sorgen um die Welt so groß schreiben. Aber in einem sehr schönen Nachwort geschrieben am Ende, eher auch vielleicht für die Erwachsenen, sagt dann Sophie Blackel, also wir haben nur diesen einen Planeten und deswegen wäre es auch bestimmt schön, wenn wir uns darum kümmern und den so bewahren. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Buch, das ich mitgebracht habe.
Ging mir auch gerade durch den Kopf, weil ein anderes Buch, Eine neue Welt, die Natur, die Menschen und die Zukunft unseres Planeten. Das ist ein anderes Buch, was Sie uns empfehlen wollen. Da geht es wahrscheinlich genau um diese Fragen. Oder?
Genau, es ist ein Sachbuch zum Thema Umweltkrise für ein deutlich älteres Publikum, für jugendliche Leser ab 12 Jahren und ganz bestimmt auch noch für Erwachsene. Was man dem Buch nicht unbedingt ansieht, also hat ein sehr ruhiges, harmonisches Cover. Und es sind ja ganz viele Bücher zu dem Thema in dem Jahr erschienen, ist einfach aktuell. Und ich mag aber diesen Ansatz besonders gerne. Also ganz viele andere Bücher, die geben so ein bisschen einen Leitfaden. So wirst du Klimaretter, das und das kannst du tun. Und Mamczak und Vogel, die Autoren für dem Buch, sagen aber auch, das ist ja oft gar nicht das Problem. Wir wissen schon, was wir zu tun haben, wir tun es aber trotzdem nicht. Und die wählen deshalb eine viel komplexere Herangehensweise. Also es geht darum, wie nehmen wir überhaupt Umwelt und Natur wahr? Was bedeutet das für uns? Wie verhalten wir uns? Warum verhalten wir uns so? Was macht uns glücklich? Es gibt geschichtliche Ansätze, naturwissenschaftliche, psychologische, philosophische. Und ich weiß, wir gucken schon so, das klingt alles sehr komplex. Aber ich glaube, das Schönste an dem Buch ist, dass es wirklich ganz einfach geschrieben ist. Sehr lebendig, ganz bildhaft. Und man liest sich fest und es werden dabei wirklich ganz viele Wahrnehmungsstrukturen aufgebrochen. Und am Ende kommen sie dann auch, also diese konkreten Tipps, auch mit Verweis auf andere Bücher und Filme und Organisationen, wo man aktiv werden kann.
Eine neue Welt, die Natur, die Menschen und die Zukunft unseres Planeten, so heißt dieses Buch. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns, Dachs und Stinktier. Was passiert da mit Dachs und Stinktier?
Ja genau, also das ist ein Buch für ein Lesealter so ein bisschen dazwischen. Es ist ein sehr lustiges Buch, ein wirklich glücklich geratenes Vorlesebuch. Und ich meine glücklich auch in dem Sinne, dass man als Vorleser ganz, ganz großen Spaß damit hat. Also es gibt viele Witze, die, glaube ich, nur für den erwachsenen Vorleser zu verstehen sind. Und ich finde, das ist auch absolut gut so. Also wenn man Freude hat beim Vorlesen, dann kann es die Geschichte eigentlich nur besser machen. Erzählt wird hier von einem sehr eigenbrötlerischen Dachs, ein Steineforscher, der umsonst im Haus seiner Tante wohnt. Und diese sehr freigebige Tante lädt dann einen weiteren Neffen ein, ein Stinktier. Die Verwandtschaftsverhältnisse sind so ein bisschen unklar. Das ist ein sehr quirliger Gast und sehr hühnerfreundlicher Geselle. Und man merkt schon gleich, also das wird schwierig mit den beiden. Da kommen ganz viele Krisen auf die zu, Probleme, die geraten aneinander. Es kommt zu bizarren Situationen, die man auch so nicht vorhersieht. Und am Ende werden sie sich natürlich brauchen. Also es ist eine sehr herzerwärmende Geschichte, die man unglaublich gerne vorliest. Und die Bilder von John Klassen, der das Buch illustriert hat, die passen auch unglaublich dazu. Also es ist wie aus einem Holz geschnitzt.
Ich muss noch ein Wort erklären. Ja. Hühnerfreundlich.
Das ja, ist ein bisschen komisch da drin. Ja. Hühner spielen eine große Rolle. Die ganze Gegend ist total verhühnert, ist so ein Satz, den ich sehr gerne mag. Aber da muss man das Buch, glaube ich, selber lesen. Das wird jetzt zu kompliziert, das zu erklären.
Okay. Noch eine andere Frage. Sie haben in Ihrer Buchhandlung gerade eine Ausstellung mit den besten Büchern und Bildern. 2020 kommt da auch was vor von diesen drei Büchern, von denen Sie gerade erzählt haben?
Ja, also es ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Ausstellung, die wir gerade zeigen. Normalerweise zeigen wir Ausstellungen zu einem Buch mit einem ganz großen Gruppenprogramm. Jetzt zeigen wir so eine Art Jahresrückschau für unsere liebsten Bücher und haben dafür auch Illustratoren angeschrieben, dass sie ihre Bilder zeigen zu manchen Büchern. Und Katrin Stangl zum Beispiel, zu der hatten wir auch schon früher Kontakt und bekommen jetzt neue Bilder und da freuen wir uns auch schon sehr darauf.
Drei Empfehlungen von Anna Mollinghaus von der Kinderbuchhandlung Krumulus. Dachs und Stinktier war der eine Titel. Am Anfang haben wir gesprochen über Lieber Besucher aus dem All und geredet haben wir über Eine neue Welt, die Natur, die Menschen und die Zukunft unseres Planeten. Danke Ihnen sehr für diese Empfehlung.
Herzlichen Dank.
Und ich habe noch eine gute Nachricht zum Schluss für Sie. Obwohl die Zeiten ja gerade so schwierig ist, Verlage ihre Neuerscheinung verschieben müssen, kein Literaturleben in der Öffentlichkeit und so weiter. Trotzdem wird heute eine Verlagsneugründung angekündigt. Der unabhängige Kanon Verlag geht an den Start und dahinter steht ein erfahrener Verleger, Gunnar Tschinnibulk. Der hat den Aufbau Verlag geleitet und den Ullstein Verlag. Jetzt macht er seinen eigenen auf. Ab Herbst 2021 will er dort jedes Jahr 10 handverlesene Bücher rausbringen.